NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. 219 Gewalttaten sind im vergangenen Schuljahr von Hamburgs Schulen gemeldet worden. Das sind knapp 9% mehr als im Vorjahr. Um zu erfassen, wie sich die Zahlen genau entwickeln, hat die CDU eine kleine Anfrage im Senat gestellt. Darüber habe ich mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Thering, gesprochen und ihn gefragt, was genau ist denn bei der kleinen Anfrage an den Senat rausgekommen?
Ja, wir sehen leider erschreckende Zahlen. Die Zahl der Gewaltvorfälle an Hamburgs Schulen ist vom letzten auf dieses Jahr deutlich gestiegen, hat deutlich zugenommen. Wir sehen, dass die Täter immer jünger werden und dass vor allem auch immer Mädchen häufiger zu Opfern werden. Also dramatische Zahlen an Hamburgs Schulen.
Also das heißt, es sind nicht nur die Zahlen gestiegen, sondern auch die Opfer haben sich verändert, beziehungsweise die Täter oder die Taten selbst?
Ja, wir sehen, dass es zu immer mehr schweren Straftaten kommt, sexuelle Gewalt, Mobbing, schwere Körperverletzungen und wir sehen vor allem auch, dass die Täter immer jünger werden. Die meisten Tatverdächtigen sind im Alter von 9 bis 15 Jahren. Also es geht schon an den Grundschulen los und da ist jetzt dringender Handlungsbedarf geboten.
Also insgesamt sind die Zahlen um 9% gestiegen. Wie sieht das an den Grundschulen explizit aus? Sind es mehr als die 9% proportional oder sind da die Zahlen ähnlich wie allgemein betrachtet an allen Schulen?
Also wir sehen auch an den Hamburger Grundschulen, dass es eine Zunahme an Gewaltdelikten gibt, aber sie ist nicht so stark, wie insgesamt an den Hamburger Schulen zu verzeichnen ist.
Woran liegt das, dass die Gewalttaten zunehmen an Schulen? Was glauben Sie, was ist der Grund dafür?
Wir sehen insgesamt eine Verrohung der Gesellschaft, auch an den Schulen. Ich bin viel im Austausch mit Schulleitern, mit Eltern, mit Lehrern, die mir alle unisono sagen, dass es eine Zunahme von Respektlosigkeiten auch gegenüber der Lehrkräfte gibt und dass die Hemmschwelle für Straftaten ganz offensichtlich immer weiter sinkt. Und das sind die Gründe, warum es an den Hamburger Schulen immer gefährlicher zugeht. Da muss man jetzt gegen vorgehen und da muss Politik auch überlegen, wie man da künftig besser gegen vorgehen kann.
Aber was meinen Sie, woran liegt das?
Also insgesamt sehen wir auch, oder das ist zumindest meine Interpretation, dass viel auch schon in der Erziehung im Elternhaus bei einigen Kindern schief läuft. Wir sehen, dass Kinder immer früher straffällig werden. Das sehen wir, dass auch gerade im Bereich der Neunjährigen auch schon Straftaten stattfinden. Das war früher in dieser Massivität nicht der Fall. Und mit Sicherheit gehört es auch zur Wahrheit dazu, dass mit zunehmender Zahl an Migration hier bei uns in Hamburg auch die Zahl der Straftaten nicht nur insgesamt in der Stadt, sondern auch an den Hamburger Schulen steigt.
Und wo sehen Sie da die Verantwortlichkeiten? Also was meinen Sie, muss getan werden, damit das wieder runtergeht, die Zahlen?
Es geht ja schon los, wie gesagt, in einigen Bereichen bei Intensivtätern ist natürlich auch das Elternhaus, sind die Erziehungsberechtigten in der Pflicht, dagegen zu steuern, die Schulen zu unterstützen, die Lehrkräfte zu unterstützen, da geht es los. Aber dann geht es auch darum, dass die Politik gerade die Schulen besser ausstattet mit Sozialarbeitern. Wir müssen die Polizei besser ausstatten mit den Cop4Us an den Schulen und wir müssen eben auch gucken, dass wir insgesamt in den Stadtteilen mit Sprach- und Kulturmittlern, dass wir die deutlich mehr einsetzen und dort den polizeilichen Jugendschutz besser ausstatten, weil wir häufig auch sehen, dass junge Täter gar nicht der deutschen Sprache mächtig sind und von daher kommt es auch hier drauf an, mit Sprach- und Kulturmittlern deutlich gegenzusteuern.
Aber wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Sprachmittler, mehr Kulturmittler, also ist Ihre Forderung nach mehr Geld, bessere Ausstattung der Schulen, also was sind so die ganz konkreten Maßnahmen, die man da ergreifen kann?
Ja, zum Nulltarif wird es das auf jeden Fall nicht geben. Deshalb müssen wir die Schulen vor allem besser ausstatten. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter an den Schulen. Wir brauchen mehr Polizeipräsenz an den Schulen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und von daher braucht es am Ende mehr Geld im System, um kriminelle Karrieren schon am Anfang zu stoppen. Weil wir wissen, wenn junge Menschen im frühesten Alter straffällig werden, dann sinkt die Hemmschwelle und dann zieht sich das häufig bis ins hohe Alter dann auch durch. Und von daher ist es gut investiertes Geld, wenn wir dafür sorgen, dass gerade schon die Jüngsten in unserer Gesellschaft vor Straftaten geschützt werden und vor allem auch gehindert werden.
Soweit der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Thering. Die Justiz in Niedersachsen hat ein gewaltiges Problem. Am Dienstag wurde ein Staatsanwalt festgenommen, dem unter anderem Geheimnisverrat und Bestechlichkeit vorgeworfen werden. Der Mann soll in einem der größten Kokainverfahren der deutschen Geschichte Informationen an die Beschuldigten weitergereicht haben. Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen nun, dass der beschuldigte Staatsanwalt offenbar schon seit längerem in den Fokus von Ermittlern geraten war. Mein Kollege Benedikt Strunz recherchiert zu dem Fall und konnte vertrauliche Gerichtsunterlagen einsehen. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was da genau drin steht.
Ja, bei diesen Unterlagen handelt es sich hier um Vermerke aus dem sogenannten 16-Tonnen-Kokain-Verfahren. Und in diesen Vermerken steht eins ganz klar, nämlich, dass einer der Staatsanwälte aus diesem Verfahren, eben der jetzt Festgenommene, bereits 2022 in den Verdacht geraten ist, korrupt zu sein und Informationen an die Gegenseite zu geben, also an Kriminelle. Und es wurden dann von seinen Kollegen, muss man sagen, von anderen Staatsanwälten in Hannover verdeckte Ermittlungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet. Und das ging dann eine ganze Weile weiter, bis es dann tatsächlich auch zu einem Durchsuchungsbeschluss bei ihm kam, der auch vollstreckt wurde. Damals ging es darum, 2022, dass man sich Kontobewegungen bei ihm nicht mehr erklären konnte. Da ging es um 3 Überweisungen und deshalb wurde bei ihm untersucht. Und letztlich führte das aber alles nicht dazu, dass er von diesem Verfahren abgezogen wurde, von diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren, wo er ermittelt hat. Offenbar hat sich da zunächst mal dieser Anfangsverdacht gegen ihn nicht bestätigt.
Und wer wusste darüber alles Bescheid?
Ja, das ist so ein bisschen das Verrückte daran. Es wussten offenbar eine ganze Menge Leute von diesen Vorwürfen gegen diesen Mann. Denn es war dann so, dass auch ein Beschuldigter aus diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren, ein Spediteur, sich aus der Untersuchungshaft an die Polizei gewandt hat, gesagt hat, ich will eine Aussage machen. Und in dieser Aussage hat er eben diesen Staatsanwalt ebenfalls schwer belastet. Und zumindest nach Aktenlage sieht es für mich so aus, als hätte diese Information, also diese Warnung, Achtung, hier ist ein korrupter Staatsanwalt, als hätte das viele Menschen erreicht. Die Vorsitzende Richterin in diesem Mammut-Kokain-Verfahren, die Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft in Hannover, aber auch, und jetzt wird es brenzlig, im niedersächsischen Justizministerium wurde man offenbar auch informiert. Das war alles bereits 2022. Und da stellt sich natürlich dann eine ganz, ganz gravierende Frage. Warum konnte dieser Staatsanwalt dann trotzdem in diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren als Ankläger auftreten, obwohl das alles mutmaßlich schon bekannt war? Das Justizministerium wollte uns nicht auf Details antworten. Insgesamt hat man aber gesagt, wir nehmen diese schweren Vorwürfe sehr, sehr ernst und es muss jetzt darum gehen, hier Aufklärungsarbeit schnell zu leisten. Ich habe dann noch mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, mit Oliver Huth, über diesen Fall gesprochen. Und der hatte eine ganz interessante Perspektive darauf. Der sagte, als Kriminalist sage ich, das ist ein schwerer Schaden, nicht nur für die niedersächsische Justiz, sondern für die deutsche Justiz insgesamt. Und es müsse jetzt darum gehen, wirklich auch retrospektiv alle Verfahren anzuschauen, die dieser Staatsanwalt in den vergangenen Jahren geführt hat. Denn es könne ja sein, dass das kein Einzelfall ist, wenn diese Vorwürfe denn zutreffen. Und er hat noch einen ganz, ganz harten Appell sozusagen an die niedersächsische Regierung, ans Justizministerium gerichtet. Er sagte, es sei absolut zentral, dass diese Ermittlungen nicht in Hannover selbst geführt würden, sondern dass man das an eine externe Staatsanwaltschaft abgeben solle.
Mein Kollege Benedikt Strunz war das, der in diesem Fall recherchiert. Schon vor einigen Wochen sind mehrere tote Kegelrobben an der Küste vor Rügen entdeckt worden. Seitdem sind entlang der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Kadaver aufgetaucht. Insgesamt wurden bis jetzt rund 40 tote Tiere gefunden. Erste Untersuchungen erhärten nun den Verdacht, dass sie vermutlich tatsächlich in Fischnetzen verendet sind. Das Meeresmuseum Stralsund hat inzwischen 3 tote Robben histologisch untersucht. Franziska Amler weiß, was genau die Experten vom Meeresmuseum mit solchen Untersuchungen feststellen können.
Also nach Aussage der Expertin vom Meeresmuseum Denkinger reagieren die Gewebe ja ganz verschieden, je nach Todesursache oder je nach Infektionskrankheiten. Und das können dann eben die Pathologen noch nachvollziehen. Und laut Denkinger hat sich nun eben der Verdacht, dass die Tiere durch Ertrinken verendet sind, bestätigt. Alles spricht dafür, dass zumindest diese diese drei untersuchten Robben in Fischernetzen hängen geblieben und dann ertrunken sind. Die Wissenschaftlerin wünscht sich, dass jetzt von sämtlichen Netzen, die im Moment im Greifswalder Bodden benutzt werden, Proben genommen werden, um eben nachweisen zu können, ob es dort irgendwo Spuren von Robben gibt. Man könnte ihr zufolge zum Beispiel Haarreste, Hautreste oder Schleimreste entdecken, wenn die Tiere da reingebissen hätten. Nun fragt man sich vielleicht, warum die Experten davon ausgehen, dass die Tiere sich in Netzen verfangen haben, obwohl sie außerhalb dieser Netze gefunden worden sind. Und die Expertin kann sich vorstellen, dass ein Fischer die Tiere eventuell rausgenommen und dann über Bord geworfen hat. Aber das ist eben noch eine Spekulation. Die Ermittlungen laufen ja nun auch bei der Wasserschutzpolizei. Und der Meeresbiologe der Universität Rostock, Henning von Nordheim, der findet da relativ drastische Worte. Er meint, dass dieser Fall eben so krass ist, dass es jetzt eigentlich alle wachrütteln müsste. Denn der Konflikt zwischen Fischerei und Robbenschutz ließe sich nicht lösen, denn die Tiere würden in kleinen Gruppen immer wieder zu uns kommen.
Wir müssen die Fischerei ertüchtigen mit entsprechenden robbensicheren Fanggeräten und den Mehraufwand für die Fischerei, der daraus vielleicht aus diesem Gerät entsteht, dann durchaus auch entschädigen. Es gibt sogar EU-Mittel, um das zu machen.
Und er geht eben davon aus, dass durch die aktuellen Fälle mittlerweile 20% des Robbenbestandes in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen sind.
Franziska Amler berichtete. Und soweit von mir, Helene Buchholz aus Norddeutschland. Hier geht's gleich weiter mit Gott und die Welt und danach mit dem Wichtigsten aus aller Welt in den Nachrichten. Wir hören uns wieder in 2 Stunden um 11:45.